Ketzer-Podcast, hallo?
Hallo? Hier spricht Rainer Maria Kardinal Wölki. Ich bin Bischof von Köln und Kardinal der römisch-katholischen Kirche. Und ich habe Ihnen etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen.
Na, dann schießen Sie mal los.
Wir leben in Deutschland in einem Staat, der sich zur religiösen Neutralität bekennt.
Ja, das stimmt. Schönen Tag noch.
Moment. Unser Grundgesetz garantiert Religionsfreiheit. Und die Eigenständigkeit der Kirchen.
Weiß ich doch. Alles Gute für Sie, Herr Wölki.
Moment. Das Zweite Vatikanische Konzil hat diese Unterscheidung von Kirche und Staat ausdrücklich bejaht.
Ja, ich hab's kapiert. Guten Tag.
Moment. In seiner Erklärung Dignitatis Humanae,
oh nein,
heißt es in diesem Kontext, die Gesellschaft und der Staat,
ja doch,
sollen religiöse Freiheit durch wirksame Gesetze anerkennen,
ja,
und schützen,
ja,
und die sittlichen Verpflichtungen und Rechte der Bürger achten.
So, und was bedeutet das nun?
Das bedeutet, Kirche und Staat sind voneinander
getrennt?
Unterschieden.
Ach.
Sie haben unterschiedliche Aufgaben und unterschiedliche Verantwortungsbereiche.
Weiß ich doch alles. Schönen Tag noch.
Moment. Diese Unterscheidung ist keine Trennung im Sinne,
ja,
einer,
ja,
völligen Abschottung.
Verstehe. Und was ist jetzt der Sinn Ihres Anrufs?
Den Sinn vermag die Pastoralkonstitution,
ja,
des Konzils Gaudium et Spes,
oh nein,
zu formulieren. Nämlich,
ja,
dass die Kirche glaubt, dass Christus,
ja,
der für uns alle gestorben und auferstanden ist,
ja doch,
durch seinen Geist,
dem
Menschen,
das dauert,
Licht,
hören Sie,
Licht,
ich hab noch einen Korb Wäsche,
und Kraft,
die muss ich noch,
gibt,
ach so, Licht und Kraft gibt,
um seiner höchsten Berufung
zu entsprechen, alles klar, das kann man auch kürzer sagen.
Moment, Licht und Kraft gibt, um,
ja,
der Berufung
zu entsprechen,
der Berufung zu,
ja,
zu,
ja,
entsprechen.
Ah!
Dieses Mal beim Ketzer-Podcast.
Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Jörn Dück und ich begrüße meine tapferen Mitketzer, Ramona. Hallo Ramona.
Hallo.
Und die Herren der Schöpfung Matthias und Christian. Hallo.
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 Unsere Themen heute von Matthias. Ein Interview aus der Zeit mit Heino Falke dem das mit seinem Team gelungen ist, das erste Foto eines schwarzen Lochs zu machen. Und der gefragt wurde, gibt es Gott? Und das wollen wir natürlich auf jeden Fall hören. Wer weiß, was sich da in dem schwarzen Loch alles tut. Das ist ja Expertenkram. Und das wird uns also der Matthias vermutlich gleich erzählen und einen kritischen Blick drauf werfen. Dann von Christian, die Gottheit der Sendung, der Baum des Lebens. Guck mal an, eine Pflanze. Das wäre ja eine ganze große Neuigkeit, dass es da auch Götter gibt im Pflanzenreich. Ne? Aber warum nicht? Ne? Und am Schluss, und ich hoffe, wir kommen dazu, aber es ist auch ein längeres Thema, wieder ein Zeitartikel, der uns über die Weihnachtszeit in Atem gehalten hat. Es geht um den Menschen Jesus, sein menschliches Schicksal, die Last, die er getragen hat. Wie hat er sich wohl gefühlt? Und das hat die Zeit versucht zu enthüllen und es war auch spektakulär dämlich und deswegen muss das unbedingt besprochen werden. Kommen wir aber erst zum dummen Anruf. Ich muss sagen, und ist meine erste Beichte für das Jahr 2026, ich habe mir den Anruf selber ausgesucht und ich werde euch jetzt mal einführen, worum es dabei ging. Also, ihr habt schon gehört, das war Kardinal Wölki, der angerufen hat. Und bei diesen Bischöfen und Kardinälen ist es ja üblich, dass sie zu Silvester und zu Neujahr und so weiter Predigten halten. Aber diese war nicht die große, wahnsinnige Silvesterpredigt oder Neujahrspredigt, sondern eine bisschen kleinere bei einem Neujahrsempfang, so ein, zwei Wochen später, in einem sogenannten katholischen Büro in Nordrhein-Westfalen. Und diese katholischen Büros, die regeln einmal innerkirchliche Angelegenheiten, sind aber auch oft die Schnittstellen hin in die Politik. Also dort ist die Grenze zwischen den Kirchen und den politischen Angelegenheiten und deswegen hat er dort auch so ein bisschen so eine kirchlich-politische Predigt gehalten. Also ist nicht zu verwechseln mit der großen feierlichen Silvesterpredigt im Kölner Dom. Ja, und was hat er jetzt gesagt? Es geht also in seiner Predigt um das Verhältnis zwischen Kirche und Staat und er sagt, die Kirche will mitgestalten und sich einbringen, weil ihr dieser Auftrag von Gott gegeben wurde. Und zwar, und jetzt wird es interessant, nicht nur für die Gläubigen und nicht nur für die Kirchenmitglieder, sondern für alle Menschen. Und er begründet es damit, dass Gott ja existiert, unabhängig davon, ob die Menschen gläubig sind oder nicht. Die gläubig sind, die mögen ihn wohl ignorieren, aber es ist trotzdem der Gott. Und deswegen ist er trotzdem für die Menschen da und dann muss auch die Kirche für alle Menschen da sein. Also er will im Grunde darauf hinaus, dass die Kirche kein Lobbyverein ist für ein paar Christen oder nur für sich selber, sondern für alle. Und das ist also der große Auftrag, den die Kirche da hat. Und ich kann euch mal, und dann hoffe ich, dass ihr schon vielleicht erste Kommentare habt oder Anmerkungen, kann euch mal ein erstes Zitat bringen. Und zwar, er sagt, konkret bedeutet das, die Kirche darf und soll sich in gesellschaftliche und politische Fragen einbringen, immer mit dem Ziel, das Wohl der Menschen zu fördern. Ja, wie wirkt es auf euch, liebe Ketzer?
Ja, das ist dummes Geschwätz. Die Gesellschaft kann sich ja danach nicht danach richten, was irgend so ein Spinner halluziniert, was er für seinen Auftrag hält, sondern es muss gesellschaftlich beurteilt werden, ob der sich einbringen kann. Ich sage nicht, dass ich das sage, aber wenn man sagt, okay, Religionsgesellschaften, das sind wichtige gesellschaftliche Kräfte und die haben auch viel mit Moral zu tun, ne, dann können die sich einbringen. Das wäre ja jetzt das eine. Aber was er da schwafelt von seinem Gott, das ist doch scheißegal, das kann er, sagen wir, nach innen kann er das propagieren. Und was mir hier auch wichtig ist, dass oft gesagt wird, wenn es jetzt um so Konfessionslosenverbände gibt, dann wird es gesagt, ja, wie bei den Muslimen, ne? Ja, die sprechen ja nur für ganz, ganz wenige Leute. Da sind ja, ich weiß, in Deutschland sind ja vielleicht 10.000 Leute irgendwie konfessionslos organisiert. Und das kommt mir immer so vor, wenn die Kirche sich für die Armen sagt, einzusetzen, dann sind die Armen ja auch nicht alle Kirchenmitglieder. Ne? Aber man kann ja die Interessen nachvollziehbar vertreten oder sagen wir mal Nichtraucher. Ne? Ist ja vielleicht mittlerweile nicht mehr so ein Thema. Da muss sich ja jetzt nicht jeder Nichtraucher organisieren, damit die nachvollziehbar die Interessen von Nichtrauchern vertreten können.
Aber Matthias, wenn die Raucherlobby die Interessen der Nichtraucher auch vertritt, nach dem Motto, Rauch ist ja überall, auch wenn stark verdünnt, ja? So ungefähr wäre das, ne?
Ja, genau, sehr schön. Auch, insbesondere Weihrauch, ne? Das kann er sich sparen. Das kann er intern, kann er seinen Leuten sagen, also wir als Christen, wir sind, glauben, wir sind für alle Leute, alle Menschen zuständig, aber gegenüber der Gesellschaft kann er nicht so argumentieren. Das ist auch völlig sichtlich, weil ja sonst jeder sich irgendwas ausdenken könnte, warum er jetzt gerade da der Wichtigste wäre, der gehört werden muss.
Ja, was wir hier sehen, ist vielleicht die Zukunft der Kirche oder der Beginn der Zukunft der Kirche. Also der Status quo ist ja, dass sie ja schon immer, also schon seit sehr langer Zeit, keine aktiven Mitglieder hatten, die in Kirchen, in Gottesdienst gegangen sind und da aktiv mitwirken. Und die passiven Mitglieder die Mehrheit stellten, aber das ist ja nicht mehr der Fall. Die Mehrheit der Menschen sind ja außerhalb der Kirchen in Deutschland. Das heißt, was haben wir jetzt noch? Wir haben hier eine Gesellschaft, die über sehr viel Kapital verfügt im Sinne von Geld, Anlagen, Immobilien etc. und über politischen Einfluss. Das heißt, man kann sagen, das ist eine Kapitalgesellschaft mit Lobbyverbindungen, die noch nicht mal als Lobbyvereine gemeldet werden müssen aufgrund der Verflechtung und der fehlenden Säkularisierung, die ja quasi von ihm da behauptet wird. Und was die jetzt natürlich machen werden, ist, dass sie sagen, wir haben was zu sagen, aber jetzt ist halt die Frage der Begründung. Und die Begründung ist, sie machen das für die Menschen. Ich meine, die Abgeordneten machen das ja auch für die Menschen. Die wurden ja sogar direkt gewählt, im Gegensatz zu Kirchenvertretern, die mittlerweile bei den Evangelien nur noch von einer Minderheit gewählt werden, bei den Katholiken schon noch nie gewählt worden sind, sondern nur eingesetzt worden sind von oben nach unten. Und das ist natürlich sehr fragwürdig, insbesondere da ja die christlichen Werte nichts mit Menschenrechten zu tun haben im engeren Sinne, sondern eher mit Götterrechten, das heißt eingebildete Fantasiefiguren. Das Positive ist, die Notwendigkeit, dass Wölki den Einfluss und die Bedeutung der Kirche betonen muss, zeigt seine Machtlosigkeit. Jemand, der wirklich mächtig wäre und einen großen Einfluss hätte, der müsste das nicht sagen. Alle wüssten das. Er müsste nicht auftreten und sagen, hier, wir treten für die ganzen Menschen auf und so weiter und für die Belange, sondern das ist etwas, was er ausdrücklich betonen muss. Und damit zeigt er, dass es nicht wahr ist und er sich nur herbeireden will. Und das ist ein guter Anlass. Das Schlechte ist, dass keiner die Frage stellt, warum hat die noch so einen Einfluss?
Christian, du hast gerade gesagt, und Matthias hat ins gleiche Horn gestoßen, dass ja da jeder kommen könnte und die Gesellschaft, die sucht sich schon selber aus, durch welche Gruppen sie vertreten werden will und das gibt ja auch das Parlament und so weiter. Ja, aber dann wären ja praktisch alle anderen Institutionen und Gruppen überflüssig und das sind sie ja nicht. Ne? Es gibt neben dem Parlament und neben den demokratischen Vertretungen durchaus andere Gruppierungen, die alle ihre Rolle spielen müssen und sollen. Und das will er eben auch. Und das kann man ihm ja nicht per se streitig machen. Und er sagt jetzt in einem weiteren Zitat, damit, liebe Schwestern und Brüder, also ich erfinde es nicht, er sagt es ja wirklich so, ne? Damit, liebe Schwestern und Brüder, existiert die Kirche nicht neben der Gesellschaft oder gar losgelöst von ihr. Nein, sie ist integraler Bestandteil von ihr. Ne? Und dann sagst du, Christian, hast du ja gerade gesagt, ne? Da sieht man nicht mehr viel von. Ne? Und jetzt sagt er weiter, das ist mein nächster Punkt, er sagt, dabei ist sie nicht Partei, sie ist auch nicht Regierung und auch nicht Opposition. Sie ist vor allem eines: Anwältin der Menschenwürde, der Gerechtigkeit und des Friedens. Und vor allem auch eines sozialen Friedens. Ende des Zitats. Was mir dabei so aufstößt, das ist, dass gerade der Wölki eigentlich doch immer im Fadenkreuz von Debatten sind, die eigentlich mit der Menschenwürde kollidieren. Also ich will jetzt nicht wieder diese Leier anfangen mit, ja, die Homosexuellen oder die Transsexuellen oder so. Also einfach auch Frauenrechte und so oder auch die Aufarbeitung des Skandals um den sexuellen Missbrauch und so weiter. Das hat schon viel zu tun mit Menschenwert und Menschenwürde. Und der wird ja bei der Kirche ganz anders bemessen als in der normalen Gesellschaft. Und wenn die Kirche jetzt sagt, bei uns ist die Menschenwürde immer mehr wert als anderswo, und der Mensch wird immer mehr gefördert als anderswo und mehr, sagen wir mal, angenommen, wie er auch ist, als anderswo. Das könnte ja sein, dann kann er es ja behaupten, aber die Realität ist es doch genau das Gegenteil. Dass die Kirche sozusagen immer sagt, nee, du bist nicht richtig und du bist nur halbrichtig und dich müssen wir nochmal zurechtfeilen, ne? Und du musst erst dich mal konvertieren, weil als Moslem wollen wir nicht gar nicht und so weiter und so fort.
Der erste Wunsch ist ja Anwältin der Menschenwürde. Was ist denn Menschenwürde im christlichen Glaube? Das ist einfach nur die Gleichheit des Menschen als Untertanen und Sklaven Gott. Im Neuen Testament steht wortwörtlich, dass der gute Christ ein Sklave ist. Natürlich, da steht Diener, wird es übersetzt, aber ursprünglich heißt es Sklave. Das sieht man auch, wenn Priester geweiht werden und die sich nicht nur verbeugen müssen, sondern sich flach auf den Boden werfen müssen. So sieht die Kirche den Menschen. Die sieht den Menschen quasi nicht als quasi Menschen, die sich in Augenhöhe begegnen, sondern Menschen, die in einer Bettelpose vor ihrem Schöpfer gehen und sie, Pfarrer sind die Mittler, die dann zwischen Gott und dem Menschen dann sagen, hier, was von Gott runterrieselt an Weisheit. Das ist nicht Menschenwürde. Das ist etwas, was sagen kann, okay, lass uns den mal hinrichten, nicht, dass Gottes Zorn über uns kommt. Das ist der Tenor, der im Christentum schon immer praktiziert worden ist und jetzt einfach so getan wird, als ob Menschenwürde etwas wäre. Sicher, alle Menschen sind gleich, aber manche sind sicherlich gleicher, denn muss man natürlich Christ sein, um überhaupt mitspielen zu können. Das hat ja Jörn sehr gut gesagt. Insofern ist Wölki natürlich auf allen Lügenwolken darüber geschwebt und hat versucht, die Nebelkerze durch den Raum zu werfen, indem er einfach mal frech das Gegenteil behauptet hat von dem, was Wahrheit ist.
Es fehlt auch noch bei der Selbstbestimmung beim Suizid oder beziehungsweise, wie sagt man da dazu, ja, dass man selbst bestimmen kann, wann man gehen will, dass man auch das Recht hat, ohne Schmerzen zu sterben und so weiter. Das lehnt die Kirche ab und sie geht weit rein in die Politik, wo sie sich einmischt. Das ist alles Quatsch, was der Mann sagt.
Quatsch ist ein gutes Stichwort. Ich werde euch mal die nächsten Zitate nennen. Vielleicht fasse ich mal ein paar zusammen, damit wir ein bisschen Strecke machen. Also er hat ja gesagt, die Kirche ist dabei, sie ist integraler Bestandteil der Gesellschaft, aber sie ist nicht Partei und sie ist nicht Regierung und nicht Opposition, sondern Anwältin für die Menschen und für die Menschenwürde. Und jetzt schießt er den Ball ins Tor, wenn er sagt, Zitat, deshalb würde die Kirche ihren eigenen Glauben unzulässig verkürzen, ihn nicht ernst nehmen und ihn eben nicht glaubwürdig vertreten, wenn sie sich in ihren Äußerungen und Handlungen eine Selbstbeschränkung ausschließlich auf ihren eigenen kirchlichen Innenbereich oder lediglich auf bestimmte Themen auferlegen würde. Zitat Ende und gleich das nächste. Zitat. Und wir tun dies gemäß dem Auftrag und mit der Vollmacht Jesu, der seine Jüngerinnen und Jünger aussendet und will, dass sie sich für Gerechtigkeit, für Frieden und die Würde jedes Menschen stark machen. Ende des Zitats und gleich das letzte noch dazu. Zitat, nicht zur Durchsetzung eigener Interessen, sondern als Dienst am Menschen und an der Gesellschaft. Zitat Ende. Und das sind alle Zitate, die ich habe. Und dann können wir das noch diskutieren und dann zum Schluss kommen. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen gewürgt beim Vorlesen, ne? Ich hatte so ein bisschen was Erbrochenes im Rachen. Vielleicht ging es euch auch so. Das ist normal. Das ist so der Wölki-Effekt. Ja. So, Matthias ist dran.
Ja. Ich habe mir hier notiert, wahnhafte Selbsterhöhung. Also es gibt ja eben Lobbyisten und ich betrachte mich auch, also ich hätte keine Lust, Politiker zu werden und dann jeden Abend mit irgendwelchen Leuten Bier zu trinken und Babyköpfe streicheln zu müssen. Sondern ich sehe meinen Platz mehr daran, bestimmte Themenfelder zu bearbeiten. So wie wir das hier im Podcast, also macht ihr ja auch. Von daher bin ich ja gewissermaßen auch Lobbyist für die atheistische Sache, ne? Aber kein anderer Mensch außer den Kirchen würde das doch so irre überhöhen. Ne? Gut, jetzt vielleicht Umweltleute, aber die haben natürlich auch dann wirklich, sagen wir mal, die ganze Menschheit und die Zukunft der Menschheit im Blick. Das muss man ja ehrlich sagen, also zumindest von der Selbstwahrnehmung oder das ist dann nachvollziehbarer.
Was mich da interessiert an diesem Zitat ist, neben den Dingen, die jetzt ihr gerade schon genannt habt, also du Matthias, das ist diese Vollmacht Jesu. Also er sagt jetzt, ne, wieso dürfen wir das, wieso können wir uns da erdreisten, wieso dürfen wir uns da ein Stück von dem Kuchen nehmen vom Tisch? Ja, weil sie die Vollmacht haben von Jesu. Also Jesu legitimiert die Kirche und das ist ein Unterschied zu allen anderen gesellschaftlichen Gruppen, denn alle anderen gesellschaftlichen Gruppen legitimieren sich durch die Mitglieder, durch die Bürger. Da wird abgestimmt, ne, da werden Interessen abgewogen und so weiter. Und da könnte es ja auch unterschiedliche Interessen geben. Beispielsweise in Parteien gibt es oft mehrere Flügel, ne, so einen konservativen Flügel und dann den sowieso Flügel und so weiter und so fort. Ne. Und die müssen das jetzt untereinander aushandeln. Aber das spielt hier überhaupt gar keine Rolle, sondern die einzige Vollmacht, die da ausgestellt wird, ist die von Jesus. Und das reicht dem Wölki. Ne. Und was das eigentliche Glaubensvolk will, das kann ihm wurscht sein. Das wird da gar nicht gefragt, das ist da nicht vorgesehen. Sondern er redet mit Gott und das macht er dann. Und das finde ich eigentlich ziemlich dämlich und auch natürlich sehr undemokratisch. Und ich frage mich, ob so undemokratische Institutionen überhaupt willkommen sind. Also das heißt, wenn man jetzt sagt, ja, die tun Gutes und die bringen sich ein und so weiter, ja. Aber das ist ja jetzt so besonders auch nicht. Und das ist jetzt eine Gruppe, die halt das so dämlich begründet und da irgendwie auch antidemokratisch ist. Also ich würde dann fast sagen, wir wollen das aber nicht von euch.
Ja, also er sagt ja im Grunde, mein eingebildeter Freund hat mich bevollmächtigt. Ne?
Ja.
So kommt das auf Nichtgläubige rüber. Oder auf ne, die können ja gläubig sein, nur halt nicht christlich, ne?
Ja, und Matthias, das ist ein Doppelspiel. Nicht nur sagt er, dass Jesus ihn bevollmächtigt, er sagt, Jesus teilt ihm auch mit, was er tun soll. Und das passt zu dem, was der Christian vorhin gesagt hat. Das ist ein Untertanendenken. Der Untertan wird gar nicht gefragt, was er will, was er möchte und so, sondern das wird ihm einfach überfallsmäßig, wird ihm das aufoktroyiert. Er wird als bedürftig beschlagnahmt. Und dann fragt der Wölki den Jesus A, nach seiner Vollmacht und B, was er tun soll. Und das finde ich schon ziemlich dämlich.
Also, wenn das der gleiche Jesus als Befehlsgeber ist, der jahrzehntelang den Bischöfen erzählt hat, dass er den pädophilen Pfarrer nochmal versetzen soll und alles schön unter der Decke halten, dann kann man dem dessen Ratschlägen ja erkennbar nicht trauen. Ne?
So, und dann am Schluss hat er noch gesagt, der Wölki, nicht zur Durchsetzung eigener Interessen, sondern, ne, und dann Dienst am Menschen und so weiter, ne, aber so wie ich die Kirche sehe und ich beobachte sie ja genauso akribisch fast wie ihr, dass es doch ausschließlich um die Durchsetzung eigener Interessen geht, um was denn sonst? Also ich höre diese Apparatschiks da, ne, den Marx und den Betzing und den Wölki und den Bischof Oster und wie sie sich alle gegenseitig da bekriegen und dann sind sie sich nicht einig mit dem Papst und der Papst schießt zurück und dann schießen sie wieder zurück und so. Das sind doch nur eigene Interessen. Ich frage mich, für wen wollen sie sich da stark machen? Also für welche Gruppe, die sonst vergessen ist? Das könnte vielleicht mal früher so gewesen sein, dass es keinen Sozialstaat gab und dass dann die Kirchen irgendwie eine Armenküche aufgemacht haben oder irgendwie so, ich weiß nicht, ob es Legenden sind und so weiter. Da kann schon was dran gewesen sein, aber das ist ja alles verstaatlicht, das ist da auch in guten Händen. Und die Kirche ist eigentlich nur noch für sich selber da, also nicht für den Sozialstaat, nicht für das Finanzielle. Es ist einfach so eine Luftblase, die sie da halt einfach anwärmen für sich selbst. Und das ist fast schon mein Schlusswort. Matthias, da bin ich mal gespannt auf deins.
Also es gibt ja den Begriff des Greenwashing. Das heißt, dass Firmen nur so tun als, oder sag mal, die interessieren sich nicht wirklich für Umweltschutz, sondern die trompeten es nur hinaus, wie umweltfreundlich sie sind, weil sie meinen, dass sie dann besser ankommen. Und das machen ja auch die Kirchen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, wie das, was du gerade sagst, Jan, dass die Kirchen nur für sich selber da sind. Es stimmt zwar, dass der Sozialstaat eigentlich schon alles abdeckt, was die Kirchen auch abdecken. Aber man kann natürlich immer noch mehr machen. Ne? Ja, und wenn die Kirchen dann nochmal irgendwo eine Stelle irgendwo finanzieren, dann bei so einem riesigen Sozialstaat, da sind das winzigste, also homöopathische Beiträge, die von der Kirche geleistet werden, die aber natürlich immer an besonders gut sichtbarer Stelle getan werden. Aber da muss man ja auch fragen, macht die Kirche das denn wirklich, weil sie das so toll finden? Und ja, die Mitglieder finden das sicher auch gut. Oder ist das nicht auch so ein, sagen wir, Social-Washing-Effekt, weil die Kirchen ja auch sehr gerne, sehr laut herumtrompeten, wie toll sie da immer für die ganzen Armen und Bedürftigen, sagt man, Witwen und Waisen da sind. selbst wenn sie selber nur einen Bruchteil von dem Kram finanzieren. Ich hatte jetzt neulich ein Fachbuch angeblich, da wurden, glaube ich, die Bahnhofsmissionen ernannt. Da habe ich mal geguckt, ja, wie werden eigentlich Bahnhofsmissionen finanziert? Ja, da ist auch schon wieder die Hälfte mindestens vom Staat, wenn nicht noch mehr. Also da muss man sehr lange suchen, um was zu finden, wo die Kirchen mal wirklich nicht von jemand anders noch mitfinanziert werden.
Das ist ein guter Einwand, dann nehme ich mein Schlusswort ein kleines bisschen zurück. Also wenn man natürlich diese Sozialverbände, Caritas, Diakonie und so weiter, noch zur Kirche dazu zieht, zählt, ne, dann stimmt es schon, dass sie nicht nur ihre eigenen Interessen durchsetzen, sondern eben auch am Sozialstaat mitwirken. Aber ich hatte jetzt eigentlich nur die Kirchen als theologische Institution im Blick. Ne, weil ich auch hier in meinem Sendekonzept habe ich so ein Foto, wie der Wölki da vor dem Weihnachtsbaum da diese Predigt hält. Und hätte er die Predigt im Krankenhaus gehalten und so, dann wäre mir dieser Zusammenhang eher aufgegangen. Ich hatte eher so das Gefühl, es geht eben so ein bisschen um politische Mitbestimmung, um Gestaltung, um Weichenstellen. Also insofern bitte ich da um Verzeihung, wenn ich da jetzt das zu eng gefasst habe. Ja, ansonsten macht nochmal ein ganz kurzes Schlusswort, dass wir schön rauskommen aus dem Beitrag. Wie kam der Wölki bei euch so rüber? Rehabilitiert er sich langsam oder kann man den weiter abschreiben, so geistig? Was meint ihr?
Ja, es wird immer schlimmer.
Für einen Außenstehenden würde man wieder sagen, das ist kackdreist, wahnhaft. Aber man muss ja sagen, Herr Wölki ist ja katholischer Bischof und sogar Erzbischof und Kardinal. Und genauso verhält er sich ja auch. Ne? Das ist genauso, wenn du dir überlegst, wie muss sich so ein Erzbischof verhalten? Ja, genauso wie Herr Wölki. Ne? Und von daher erfüllt er seinen Zweck, also macht er seine Rolle ja gut. Dafür wird er ja bezahlt und ist ja auch ernannt worden vom Papst. Ne?
Ich würde nicht sagen, das ist neuer Wein in alten Schläuchen, sondern eher alte Milch in alten Säcken. Und das ist für mich einfach nur same procedure as ever. Er spult seine alte Leier herunter in der Hoffnung, dass er noch möglichst lange an den Zitzen des Staates hängen kann und so tun kann, als ob er für irgendeinen repräsentativen Teil der Bevölkerung sprechen könnte. Es ist ein Unternehmen, das hauptsächlich von dem Bestand lebt und dessen einziges Produkt ist, den Leuten einzureden, dass es doch viel, viel besser wäre, wenn sie glauben würden. Aber es glaubt keiner mehr. Und das Einzige, was bleibt, ist das schlechte Gewissen, dass man vielleicht den Quatsch glauben sollte. Und das versucht man den Leuten hier auszutreiben.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben.